herzlich willkommen bei DAS. Heute mit Bettina Tietjen.
Einen wunderschönen guten Abend. Am 23. Mai wird die Bundesrepublik 75 Jahre alt. Welche Bilder kommen einem in den Sinn, wenn man zurückblickt? Unendlich viele natürlich, schwarz-weiß und bunt. Fotos, Wahlplakate, Filmposter, Zeitungscover, Bilder von Menschen, von Gebäuden, von Autos, von historischen Ereignissen. Es sind diese Bilder, anhand derer er die Geschichte unseres Staates auf besondere Weise erzählt. Ein Appell an unser kollektives visuelles Gedächtnis. Der Historiker Gerhard Paul auf dem roten Sofa. Herzlich willkommen.
Ich grüße Sie.
Herr Professor Paul, ist dieses rote Sofa, hat das auch schon was Ikonisches? Ist das auch schon ein Stück deutsche Geschichte, norddeutsche Geschichte?
Zumindest Fernsehgeschichte. Also es ist eigentlich das Möbel, das ich aus dem Fernsehen am intensivsten kenne. Vielleicht neben dem Tisch, wo Werner Höfer früher mit seinen Männern Wein getrunken und geraucht hat. Ja, das ist ein ikonisches Möbel.
Also das mit Werner Höfer zu vergleichen, das wertet uns ja richtig auf, finde ich. Sie gucken regelmäßig diese Sendung, habe ich gehört.
Wir gucken mit meiner Frau ja relativ oft. Also wir haben diese Woche die Schlafforscherin gestern Abend gesehen, Verona
Poth.
Ich wollte immer sagen Feldbusch. Ja, wir gucken das schon oft.
Ja, und die Schlafforscherin haben Sie ja gerade gesagt, im Grunde knüpfen wir heute nahtlos an die Sendung gestern an. Warum?
Nahtlos. Sie hat ja erzählt, wenn man nachts nicht schlafen kann, bevor man in schlechte Gedanken kommt und dann noch schwerer einschlafen kann, sollte man lieber aufstehen. Und das mache ich seit 30 Jahren. Ich stehe zwischen 2 und 3 Uhr nachts auf und arbeite eine Stunde. Ich arbeite mich müde und dann gehe ich wieder ins Bett. Und da kommen die besten Ideen in dieser Zeit, in dieser eine Stunde nachts. Und da ist auch die Idee zu diesem Buch entstanden.
Ja, also den Beweis für diese guten Ideen haben wir, darüber reden wir ja nachher. Es gibt eine besondere Geschichte noch, ein besonderes Erlebnis, das Sie mit diesem roten Sofa verbinden, nämlich den Besuch der Sängerin Fatma Said. Was genau hat die bei Ihnen ausgelöst?
Das muss im Februar des vergangenen Jahres gewesen sein. Da saß sie bei Ihnen hier auf dem roten Sofa. Ich hatte den Namen zwar mal gehört, aber ich wusste nicht, dass es so eine ausgesprochen attraktive Sängerin ist. Eine tolle Sängerin, eine tolle Stimme. Und ich habe sie gesehen und habe meiner Frau gesagt, da fahren wir hin in die Elbphilharmonie. Und die Sendung war noch nicht zu Ende. Da hatten wir schon 2 Karten in der Elbphilharmonie. Zwar weit oben, konnte man schlecht sehen, also bei Ihnen im Fernsehen konnte man sie besser sehen als diese 2 Millimeter da unten. Und ich habe gesagt, okay, dann werden wir eine Nacht mal in der Elfi verbringen im Hotel. Und wir kommen in die Elfi und die Rezeptionistin sagt, wollen Sie ein Upgrade haben? Ein kostenloses Upgrade. Und haben wir eine Suite bekommen mit 75 Quadratmetern.
Wow.
Mit Blick über den gesamten Hafen, elbauf, elbabwärts. Und da gibt es auch ein wunderschönes Bad mit einer Badewanne, die mitten im Zimmer steht, mit diesem Wahnsinnsblick. Und ich habe mich in die Badewanne gesetzt, heißes Wasser eingelassen und so richtig zurückgelehnt. Und im selben Augenblick, 20 Zentimeter neben mir, beginnt eine Sängerin sich einzusingen. Dann war das Frau Said, die hat sich eingesungen.
Im Zimmer nebenan?
Im Zimmer, ja, wie gesagt, 20 Zentimeter daneben. Und das triggert natürlich die Fantasie. Und meine Frau hört das und kann das nicht einschätzen, wer das ist. Sie kommt rein und singt auch. Und das hat sie mitbekommen und hat das sofort eingestellt. Hat dann vielleicht 10 Minuten gewartet, bis es bei uns wieder still war. Und dann hat sie weitergesungen. Und ich habe das genossen.
Tolle, tolle Geschichte. Und Sie haben gerade gesagt, das war bei mir. Ich habe das Gespräch geführt.
Ich meine, ja.
War ich gar nicht. Gucken Sie mal, das ist der Beweisfoto, Ich war nämlich bei meiner Kollegin Inka Schneider. Da sehen Sie es. Gucken Sie. Da sitzt sie neben Inka Schneider. Das war tatsächlich Inka, die das Gespräch geführt hat.
Na, sehen Sie.
Aber ist ja egal. Hauptsache, es war gut. Und Hauptsache, Sie haben diese herrliche Geschichte im Zusammenhang damit erlebt. So, ich freue mich aufs Gespräch, aber erstmal zum Aktuellen. Auch er hat ja die Geschichte der Bundesrepublik geprägt. Ex-Kanzler Gerhard Schröder, eine mittlerweile ja sehr umstrittene Figur. Am Sonntag wird er 80. Der NDR hat ihn exklusiv monatelang mit der Kamera begleitet. Herausgekommen ist eine sehr sehenswerte Doku. Kolja Robra hat schon mal ein paar Ausschnitte für Sie.
Ach, das war wieder der übliche Fehler, den ich gelegentlich mache.
Außer Dienst, Gerhard Schröder in seiner niedersächsischen Heimat. Über allem schwebt immer auch seine Russlandnähe.
Ist das so, wie Sie sich das vorgestellt haben?
Ja gut, weniger mit diesen Auseinandersetzungen. Die haben ja nur was mit diesem Krieg zu tun, der da geführt wird. Und den ich öffentlich abgelehnt haben, will aber keiner wissen.
Selbstbewusst bis selbstgefällig, so regierte Schröder schon als Ministerpräsident von Niedersachsen und als Bundeskanzler. Irakkrieggegner, Hartz-IV-Reformer, Genosse der Bosse, Gasgert und auch nach dem Angriffskrieg auf die Ukraine weiterhin Putins Kumpel.
Haben Sie denn auch gefragt, wieso er das überhaupt angefangen hat?
Also, hören Sie mal, wir machen doch hier kein Märchen. Es geht doch nicht um eine moralische Frage da. Es geht darum, einen Konflikt zu beenden. Aber es nutzt doch überhaupt nicht, wenn man da anfängt zu moralisieren.
Der Altkanzler, daheim umstritten, wird in Fernost immer noch staatsmännisch hofiert. Ein ums andere Mal konfrontiert NDR-Journalist Lukas Stratmann Schröder mit einer Parteiführung, die mit ihm gebrochen hat.
Ich habe es mal auf der Website der SPD gesehen, unter wichtigen Personen, da tauchen Sie nicht mehr auf. Also es ist so ein bisschen revisionistisch fast.
Aber schauen Sie, das sind doch armselige Gestalten, die so etwas verursachen.
Demonstrative Gelassenheit im Nichtruhestand und weder einsam noch unglücklich. Das ist das Bild, das Gerhard Schröder abgeben möchte.
Wenn mir immer ein Stöckchen hingehalten wird, über das ich springen soll, tue ich nicht.
Mit der Lust auf die gelegentliche Attacke und das routinierte Schlendern im öffentlichen Abseits bleibt sich der Kanzler außer Dienst auf seine Weise treu. Am Sonntag wird er 80.
Ja, und die ganze Dokumentation können Sie sehen. Außer Dienst heißt sie, die Gerhard Schröder Story. Schon jetzt in der ARD Mediathek und am Montag dann um 21 Uhr im Ersten. Herr Paul, Gerhard Schröder ist natürlich eine Figur, mit der Sie sich auch intensiv beschäftigt haben. Wir haben ein Foto aus Ihrem Buch rausgesucht von ihm, das auch eine Geschichte erzählt. Wie ordnen Sie das ein? Wir gucken mal drauf.
Ja, das ist der gestiefelte Kater, so heißt das Bild. Gerhard Schröder beim Hochwasser, ich glaube, das ist das Oder-Hochwasser vor einigen Jahren, wo er ja, medienwirksam in einen grünen Anorak sich kleidet und Gummistiefel anhat. Und ja, man glaubt heute, dass eventuell sogar dieses Krisenmanagement, ähnlich wie damals bei Helmut Schmidt hier in Hamburg, dieses Krisenmanagement ihm die den Wahlsieg gebracht hat. Ob das so ist, ist immer schwer nachzusagen. Aber Gerhard Schröder ist jemand, der sein Bild in der Öffentlichkeit, wie übrigens alle Kanzler von Adenauer bis Merkel und heute bis Olaf Scholz, sehr präzise geplant hat.
Und man sieht es ja auch an diesen ganzen Fotografen, die da drumherum stehen. Also ja. Er wusste sich schon sehr gut zu inszenieren. Der Historiker Professor Gerhard Paul ist zu Gast auf dem Roten Sofa. Wir blättern mit ihm durch 75 Jahre Bundesrepublik. Aber vorher stellt Andreas Moll ihn Ihnen vor.
Fotografien sind verewigte Vergangenheit und er deutet ihre Botschaften. Historiker Gerhard Paul betreibt in Flensburg Visual History. Die Macht der Bilder und wie sie Geschichte schreiben, hat er fest im Visier.
Es ist was Neues, weil Historiker beschäftigen sich in aller Regel mit Texten. Und das 20. Jahrhundert ist nicht unbedingt durch Texte geprägt, sondern durch Bilder.
Besonders auch in der Bundesrepublik. Wer kennt sie nicht? Buttons, Slogans, Symbole, Proteste, Parolen, ja Ikonen von der Nachkriegszeit bis in die Gegenwart. Fotografie hat immer auch Folgen, die Professor Gerhard Paul aus historischer Perspektive betrachtet.
Die Macht der Bilder liegt darin, dass es das Bild, gerade die Fotografie, suggeriert, dass sie ein objektives Abbild von Wirklichkeit ist. Aber Bilder, auch die Fotografie, ist immer eine Interpretation von Wirklichkeit.
Nun legt er seine Interpretation vor. Die visuelle Geschichte der Bundesrepublik hat viele Kapitel. Im Leben und Werk von Bildhistoriker Professor Gerhard Paul.
Ja, Herr Paul, das Fach, für das Sie berühmt sind, das Sie viele Jahre unterrichtet haben in Flensburg, nennt sich Visual History. Was genau ist das eigentlich? Wie beschreiben Sie das?
Ja, das ist etwas, eine Forschungs- und Lehrdisziplin zwischen der Geschichtswissenschaft und der Kunstgeschichte. Also wir beschäftigen uns mit allen Bildern der Geschichte. vom Plakat über das Gemälde bis hin zur Fotografie, bis zum Piktogramm, bis zu solchen Buttons und natürlich Film und Fernsehen, bis hin zu den digitalen Bildern der Gegenwart. Und das ist verhältnismäßig neu, also verhältnismäßig heißt jetzt 20 Jahre. Wir haben vor 20 Jahren angefangen, diese Disziplin zu profilieren. Und sie wird jetzt in der ganzen Bundesrepublik gelehrt. Und sie trägt bestimmt auch zur Bereicherung der Geschichtswissenschaft bei. Und man kann eben auch schöne Geschichten erzählen, weil alle Bilder haben eine ganz individuelle Geschichte, gerade die Bekannten, die Sie und ich, die wir gemeinsam in unseren Köpfen haben. Und das ist das Spannende daran.
Das ist ja auch eigentlich viel unterhaltsamer, finde ich, und viel einprägsamer, als sich einen langen Text durchzulesen, wenn man das anhand eines Bildes erzählt.
Ja, man braucht aber den Text. Ich glaube, es gibt ja diesen Spruch, Bilder sagen mehr als 1000 Worte, wird immer wieder gesagt. Ich bin da skeptisch, ich glaube das nicht. Oder ich weiß, dass das nicht so ist. Bilder erzählen einem zunächst mal gar nichts. Ich muss die Bilder als Historiker zum Sprechen bringen. Ich brauche Worte, ich brauche Begriffe. Erst dann erschließen sich mir die Bilder. Bilder, viele Bilder, und da nehme ich keine Bildsorte aus, zielen im Grunde auf Betrug. Sie wollen dem Betrachter etwas suggerieren, was tatsächlich nicht der Fall ist. Das hängt damit zusammen, dass Bilder in aller Regel Waren sind. Waren auf den großen Bildermärkten dieser Welt. Es lässt sich mit Bildern unendlich viel Geld verdienen. Mit den berühmten Bildern, die wir alle kennen, aber auch mit einfachen Bildern. Eine Tasse Kaffee, die noch leicht raucht, ist eines der berühmtesten Bilder der Bildagentur, mit der unendlich viel Geld gemacht worden ist. Aber wie gesagt, uns geht es darum, Bilder zum Sprechen zu bringen. Mhm. Wir wollen sie kontextualisieren, wir wollen zeigen, wie sie entstanden sind, wer sie gemacht hat. Und dann können wir auch Aussagen treffen, wie sie wirken auf den Betrachter, auf die Betrachterin.
Ja, dann fangen wir doch mit einem berühmten Bild mal an. Das ist nämlich das Bild von Willy Brandt, als er in Warschau auf die Knie gefallen ist. Was erzählt uns dieses Bild?
Ich habe mich zunächst, als ich dieses Bild gesehen habe, gefragt, was passiert da überhaupt auf diesem Bild? Ist das eine spontane Geste? Geht er spontan in die Knie? Oder ist das eventuell eine bewusste Inszenierung? Dieses Bild erzählt im Grunde einen Wandel in der deutschen Politik, in der Außenpolitik. Stichwort Ostpolitik. Mit Ostpolitik wurden ja die Grenzen anerkannt im Osten, die polnische Westgrenze. Gewaltverzicht wurde propagiert und wurde festgeschrieben. Das war ein großer Fortschritt. Und dieses Bild zeigt, wie Willy Brandt, ich glaube im Dezember 1970 nach Warschau reist, in die Knie geht vor dem Denkmal des Warschauer Ghettoaufstandes. Es gibt zwei große Denkmäler. Ghettoaufstand das eine und Warschauer Aufstand der andere. Und er geht hier in die Knie. Ob das der richtige Ort im rechten Zeitpunkt ist, muss man fragen. Er wollte ja die Aussöhnung mit Polen. Mhm. Was er zelebriert, ist aber die Aussöhnung mit der jüdischen Bevölkerung Europas und Israels. Mhm. Also das ist ihm in Polen übrigens sehr übel genommen worden. Man sieht auf dem Bild, das ist ja eine Medieninszenierung, es sind 30 oder 40 oder 50 Kamerateams. Und
ja, es ging ja um die ganze Welt, dieses Bild.
Und dieses berühmte Bild, was wir hier sehen, das ist von Sven Simon gemacht. Sven Simon, das ist der Pseudonym für den Axel Cäsar Springer-Sohn, der 10 Jahre später ums Leben gekommen ist. Wir sehen aber auf dem Bild ganz eigenartige, auch ich habe mich mal beschäftigt mit dem Fotografen, wer ihn da begleitet. Kriegsberichterstatter der Deutschen Wochenschau des Zweiten Weltkriegs.
Was?
Hat er mitgenommen. Ja. Also eines der berühmtesten Bilder, das dort auch gemacht worden ist, ist von Hans Hubmann. Und der hat den nationalsozialistischen Krieg in der Sowjetunion fotografiert.
Das ist ja merkwürdig.
Während er den Galinski nicht mitgenommen hat. Also,
allein zu so einem Bild, was ist da für Geschichte? Also man hängt an ihren Lippen, und das ging auch vielen ihrer Studenten so. Und einer ihrer Studenten soll jetzt mal stellvertretend zu Wort kommen.
Professor Paul hat mir geholfen, ne, von dem ersten Tag an in Deutschland. Er hat für mich alles erzählt und gesagt, was ich über die deutsche Geschichte weiß. Ich habe so viel mit ihm gelernt. Das war einfach eine so schöne Zeit in Deutschland. Ne? Ich hatte nicht nur Wörter von ihm als Dr. Vater gehört, aber natürlich als ein guter Mensch dann bekommen. Er hat seine Wörter waren Wörter der Weisheit. Und natürlich, ich vermisse immer diese Gespräche, die ich mit ihnen hatte und über unsere Arbeit. Das war eine fantastische Zeit. Und selbstverständlich, nach 7 Jahren vermisse ich das alles. Danke, Professor Paul, für alles, was Sie für mich getan haben.
Da haben Sie mir eine große Freude gemacht.
Ja, das
wird richtig schlucken.
Ja, das war ist ein ganz besonderer Student gewesen. Ne?
Ja, er hat, man muss sich das vorstellen, der kommt aus Zentralbrasilien, hat auf eigene Kosten Deutsch gelernt, hat sich ein Thema für eine Doktorarbeit überlegt und wollte unbedingt bei mir promovieren. Mhm. Und ich habe ihm abgelehnt. Ich habe gesagt, das wird nichts, das ist zu teuer. Die Auswahl beim Deutschen Akademischen Austauschdienst zu kompliziert und zu langwierig. Und der Kerl hat das durchgezogen. Und dann steht der plötzlich mit einem Sack von Büchern bei uns in Flensburg auf dem Bahnhof und schreibt da wirklich in 2 Jahren seine Doktorarbeit. Und der Kerl ist so intelligent. Meine Frau und ich waren mit ihm auf der Nordart in Büdelsdorf vor 5, 6 Jahren. Und da waren alle Bilder der sowjetischen Parteiführer vom Zar, der Zar war auch noch dabei, praktisch vom Zar bis zu Putin in so einem Ikonenbild, alle nebeneinander, so ein Kompositbild. Und ich habe gedacht, ich frage ihn mal, ob er die Person kennt. Und dann leiert der alle 9 Diktatoren runter.
Verrückt.
Also meine Frau, wir hätten vielleicht 6 hinbekommen, aber 3 nicht. Der hat meinen Studenten erklärt, diese komplizierte Geschichte Schleswig-Holsteins zwischen Deutschland und Dänemark. Also ein
bemerkenswert. Joao, wie spricht er sich aus? Joao Franzolin? Ja. Ja, also wir grüßen ihn.
Arturo.
Okay, also falls er diese Sendung guckt, er sich bestimmt irgendwann an, grüßen wir ihn. Wir haben noch ein Bild, was wir unbedingt besprechen sollten. Das ist nämlich die Unterzeichnung des Grundgesetzes, also die Gründung der Bundesrepublik Deutschland. Zu diesem Bild gibt es unendlich viel zu sagen. Am besten erzählen Sie mal. Wir schauen uns das mal in groß vielleicht an, dann kann man es besser sehen. Ja, können wir es mal in... Ja, da haben wir es. So.
Ja, Sie haben ein Hochformat draus gemacht, ein Querformat eigentlich. Es wird vieles abgeschnitten dadurch.
Das wundert mich jetzt gerade ehrlich gesagt auch, aber
egal.
Sie trotzdem
egal.
Was?
Das ist praktisch der Gründungsakt der Bundesrepublik. Der Text des Grundgesetzes wird unterzeichnet in der Aula der Pädagogischen Akademie in Bonn. Das war ein sehr traditionsreicher Bau, noch vom Bauhaus geprägt, was nicht untypisch ist. Ne? Also man wollte ja mit dieser Inszenierung sich bewusst von den Prunkfeiern des Kaiserreichs und insbesondere auch der Nazis unterscheiden. Deshalb hat man diese Veranstaltung in dieser Akademie mit den großen Glasfenstern. Ne? Die neue Republik sollte transparent sein, sie sollte hell, sie sollte freundlich sein. Sie ist es nicht nur gewesen. Also es ist auch Kulissenpolitik gemacht worden, damals wie heute. Naja, und im Mittelpunkt steht auch das ist eine Referenz an die Weimarer Republik, die Deutschlandfahne, die es ja 12 Jahre nicht gegeben hatte. Darunter sieht man, wenn man genau hinschaut, eine Tischskulptur. Das sind Engel. Das ist ein Engel, der seine Schwingen ausbreitet. Das hat Adenauer aus seinem Kölner Oberbürgermeisterbüro mitgebracht.
Also er wollte, dass das da steht.
Adenauer wollte, dass das dort steht. Also es ist die demokratische Geschichte, repräsentiert durch diesen Stander, Schwarz-Rot-Gold. Und darunter diese christliche Skulptur. Das war das Christentum, die christliche Lehre sollte eigentlich die Basis des Grundgesetzes sein. Aber man sieht ja auf dem Bild unendlich viel mehr.
Ich habe das alles angeguckt, die ganzen Fotografen. Und dann ist auch nur eine einzige Frau auf diesem Bild, sonst nur Männer.
Ja, also die Politik ist 1949 Männersache, der Journalismus ist Männersache. Man sieht nur eine einzige. Ich weiß nicht, wer es ist. Ich habe das lange versucht, herauszubekommen. Aber das Bild selbst ist ja auch von einer Frau gemacht.
Ja, genau.
Erna Wagner-Hemke, die hat auch dieses wunderschöne Bild der Mütter des Grundgesetzes.
Das wollte ich nämlich, das gucken wir uns jetzt auch noch an. Die Mütter des Grundgesetzes, wer ist denn das?
Das sind, wenn ich das rechts sehe, das sind 2 Sozialdemokratinnen. Und links, das ist die Fraktionsvorsitzende des Zentrums, der Zentrumspartei. Die gab es dann nicht mehr. Die hat im Übrigen gegen den Text des Grundgesetzes gestimmt, weil ihr die christliche Lehre nicht deutlich genug zum Tragen kam und weil das Sozialstaatsprinzip nicht ausdifferenziert war. Und dann, ich glaube, die zweite von links ist Helene Weber, CDU-Politikerin. Ja, das sind die vier Frauen, die sich für die Gleichberechtigung stark gemacht haben, die nicht unbedingt ins Grundgesetz hineingeschrieben werden sollte. Also diese Frauen haben echt was geleistet.
Denen haben wir viel zu verdanken,
die
Frauen.
Viel zu verdanken.
Was Sie auf dem Cover Ihres Buches ja schon haben, weil es auch sehr aussagestark ist, sind Buttons.
Ja.
Buttons gibt es ja seit, ich glaube, 1972 oder wann fing das an in Deutschland?
Nein, es fing schon während des Vietnamkrieges, also 1968, 69 ja. an. Und aber richtig los ging es mit diesem Willy Button.
Ich zeig das mal. Das war der, ja, ich hatte Willy, das nämlich auch. Ich war 12, werde ich nie vergessen. Und ganz stolz habe ich diesen Button an meinem Duffelcoat getragen. Was macht den so wichtig und so historisch?
Ja, es ging um die Wiederwahl von Willy Brandt, die ja gefährdet war. Und man musste die Anhängerschaft mobilisieren. Und das ist ein Mobilisierungsmedium gewesen. Zu zeigen, ich bin Sozialdemokrat oder ich bin für Willy Brandt. Ich habe es nicht getragen.
Weil Sie nicht für Willy Brandt waren, oder?
Ich war für Willy Brandt, aber ich habe auch Willy Brandt gewählt vorher. Aber 1972 war ich schon Student und Willy Brandt war verantwortlich für den sogenannten radikalen Erlass.
Ah, natürlich.
Oft heute vergessen. Und von daher kam das für mich nicht mehr in Frage.
Verstehe, ich war erst 12. Ich hatte gar keine Ahnung. Ich habe das nur gemacht, weil meine ältere Schwester das auch getragen
hat. Aber ich hab Willy Brandt übrigens kennengelernt. Ich habe ein Interview mal mit ihm
gemacht. Ah, tatsächlich?
Das war spannend.
Und wie war er zu Ihnen? Moment, ich komm nicht ran hier an das andere.
Wie ein Granitblock.
Wie ein Granitblock?
Ja, wie ein Granitblock.
Tatsächlich, er war nicht freundlich.
Überhaupt nicht. Ich hab früher ja eine Zeit lang auch mal Fernsehen gemacht.
Ich weiß, dadurch sind Sie auch so ein bisschen auf das Visuelle gekommen.
Dadurch,
ne,
bin ich darauf gekommen und ein Film über die deutsche Exilregierung in Frankreich oder den Versuch, eine Exilregierung zu bilden. Und da war Willy Brandt damals als 19-, 20-Jähriger, war ja in Skandinavien, ist er nach Paris gereist, um an dieser Bildung der Exilregierung teilzunehmen,
ja,
im berühmten Hotel Lutetia. Und darüber habe ich mit ihm ein Gespräch geführt. Wir haben in Paris das tolle Hotel Lutetia, wunderschönes Jugendstilhotel, gedreht, noch mit UV-Beleuchtern. Das war schon toll, das ganze Hotel einzurüsten, innen und außen zu beleuchten. Und dann das Interview mit Willy Brandt in der Baracke geführt. Und er war unfreundlich. Mhm. Er hat das Team nicht begrüßt. Er hat mich nicht begrüßt. Er hat noch nicht mal die Augen geöffnet.
Ach, tatsächlich. Und er hat immer, sein Image ist ja charmant, immer freundlich, immer gut gelaunt. Ne? Also schauen wir, das ist ja dieser, den hatte ja wirklich jeder. In meiner Generation hatten wir den überall, wo es möglich war. Heute sieht man das alles ja etwas anders. Aber das ist ja auch wirklich eine Ikone, ne? dieser Button.
Das ist von einer dänischen Studentin entworfen worden.
Ah.
Ich glaube, da gibt es auch ein Patent drauf. Und ich glaube, wann ist das? 1972 oder 1975. Aus diesem Zeitraum, also so alt ist das schon, jetzt auch über 50 Jahre. Und das ist eigentlich der berühmteste Button, den es gegeben hat.
Der Welt? Weltweit? Der
berühmte? Ja, ich glaube auch weltweit, ja. Aber die Buttons gibt es viel länger. Die kommen aus der Zeit der Französischen Revolution und sie sind zum ersten Mal in einem Wahlkampf in den USA, wo es um den ersten Präsidenten der USA, George Washington, ging. Ah. Da hat man diese Buttons zum ersten Mal, die wurden noch nicht angesteckt, die wurden noch angenäht. Dann bei den französischen Kommunarden wurden sie an den Hut geheftet.
Mhm.
Und insbesondere dann in den amerikanischen Wahlkämpfen der seit 1920 bei John F. Kennedy, dann in den 60er Jahren, sind diese Buttons massenhaft produziert worden und mit dem Vietnamkrieg oder der Antikriegsbewegung nach Deutschland geschwappt. Mhm. Und das gibt ein ganz breites Spektrum. Ich habe ja hier auch Sachen von meiner Frau, Gleichberechtigung und ich weiß nicht.
Ach, Sie haben im Buch, wir können die gar nicht alle zeigen, aber im Buch haben Sie ja auch so wunderbare
Frauenhaus Beispiele. Hannover. Frauen helfen Frauen.
Ah, auch. Toll. Ja, also toll, was Sie da zusammengetragen haben. Da kann man, wie gesagt, kann man sich alles in Ruhe nochmal angucken. Also Landesgeschichte ist ja immer auch ein Stück Familiengeschichte. In jedem einzelnen Leben spiegelt sich ja auch das Land, in dem es gelebt wurde. Und Gerhard Henschel, ursprünglich ja für seinen anarchistischen Humor bekannt, ist permanent dabei, sein Leben in Literatur zu verwandeln. Andreas Moll hat ihn in Bad Bevensen zu einer literarischen Spurensuche getroffen.
Literatur als Leben, Leben als Literatur. 10 Bände hat er schon geschrieben. Gerhard Henschel als Chronist seiner Familie und ihres Landes, der Bundesrepublik. Die Henschels als Hauptfiguren.
Es spiegelt sich vieles von dem, was Millionen andere Menschen auch erlebt haben, wieder. Allerdings ist das tatsächlich schon ungewöhnlich, wie viel in meiner Familie geschrieben und aufgehoben wurde. Der Schriftsteller Michael Rutschki sagte mal, die Familie Henschel ist schreibkrank. Da ist schon was dran.
Schriftliche Quellen hat er viele. Auch Familienalben sind sehr ergiebig. Postkarten und Dokumente.
Ich habe dann ein Materialgerüst, in das ich Dinge eintrage, die sich vielleicht dafür eignen, in den Romanen erwähnt zu werden. Ob das nun Briefzitate sind oder Fußballergebnisse oder politische Ereignisse oder anderes aus der Familiengeschichte. Und dann habe ich fast für jeden Tag einige Notizen beisammen und kann eben aus dem Vollen schöpfen.
Dahinter steckt immer ein kluger Kopf mit satirischem Blick. In den 90er Jahren war Gerhard Henschel Redakteur beim Satiremagazin Titanic und sorgte undercover für Aufsehen mit Fotostories und Aktionen.
1996 geisterten Berichte durch die Medien, dass sich in deutschen Wäldern ganze Rumänenbanden verbergen. Und wir von der Titanic-Redaktion sind dann auf Rumänenfang gegangen und haben in Futterkrippen Goldbarren aus Pappe und bunte Sparschweine versteckt, in der Hoffnung, dass wir damit Rumänen anlocken können. Und für unsere Fotoreportage habe ich dann selbst einen Rumänen gespielt mit angeklebtem Schnauz, der eines dieser Goldbarrenlager entdeckt und überglücklich abräumt.
Schon als Kind geht er erste publizistische Schritte mit seinem Nachrichtenmagazin Der Monat, das Magazin der Familie Henschel und Verwandtschaft. Auflage genau eine, mit typischem Typoskript.
Ich habe mich am Spiegel orientiert. Die Titelgeschichte erschien dann sogar dreispaltig im Blocksatz. Da ich das mit mechanischer Schreibmaschine machte, musste ich vorher die Wortabstände genau abzählen, damit es auch ungefähr hinkommt.
Alles, was er schreibt, ist passiert. Gerhard Henschel, ein Nachtarbeiter, unermüdlich. Wie sein literarisches Vorbild, auch ein Chronist der Deutschen.
Walter Kempowski sagte mal, ich arbeite eigentlich immer. Als ich einmal in den 90er Jahren wieder Kempowskis Roman Tadellöser und Wolf las, der ja auch ein Kindheitsroman ist, fragte ich mich, warum es sowas in dieser Art eigentlich nicht für meine Generation gibt. Mir war nichts dergleichen bekannt und schließlich nahm ich mir vor, es einfach mal selbst zu versuchen. Ja, hier befinden wir uns in meinem Archiv. Das ist jetzt das Jahr 1999, 2000 geht es da weiter. Und was noch nicht geschildert ist in Romanform, das ist das, was hier folgt. Und das setzt sich hier im nächsten Gang fort. Und in der allerletzten Reihe, das sind ungefähr 100 Ordner mit dem Familienarchiv. Man sollte natürlich sich davor hüten, die Vergangenheit zu verklären. Aber in vielem war es schon die gute alte Zeit.
Platz hat er noch für 100 weitere Ordner über sein Leben, dass er in Bad Bevensen lebt und dass er ganz dem Schreiben verschrieben hat.
Ja, Gerhard Henschel, mir war der Name mehr aus Titanic-Zeiten bekannt, aber auch beeindruckend. Der arbeitet übrigens auch ja nachts, genauso wie Sie.
Ja.
Wir haben hier so ein paar der sehr, sehr vielen Bilder, die ja auch in Ihrem Buch sind, mal aufgehängt, damit man die mal ein bisschen präsenter hat. Wir werden nicht auf jedes detailliert eingehen können. Vielleicht nehmen wir mal das, was ich jetzt nur, was ich in meinem Rücken habe, was aber jeder womit jeder eine Geschichte verbindet, das HB-Männchen.
Ja.
Sie natürlich auch.
Ja, ich kenne das HB-Männchen seit meiner Kindheit. Ich musste für meinen Vater im Zigarettenautomat im Dorf immer die HB ziehen. Und als wir dann den ersten Fernsehapparat bekamen, kam relativ schnell das HB-Männchen. Ich glaube, 1957, 58 ist das, das Licht der Welt erblickt, hat Düsseldorfer Werbemanager hat es die Figur erfunden, der gerade erst gestorben ist, der mit dem HB-Männchen ein unendlich viel Geld gemacht hat. Ich habe ihn in Düsseldorf mal besucht vor einigen Jahren. Aber animiert, also gezeichnet, hat diese Figur ein Karikaturist aus der DDR, der ist nach Westen gekommen, Roland Töpfer. Und das HB-Männchen sah zunächst ganz anders aus. Das war die 50er Jahre waren ja ungeheuer hektisch. Und er hat also einen hektischen Manager gezeichnet, der vor Energie zerplatzt ist. Der Kopf ist zerplatzt. Der sah übrigens aus wie der Außenminister Brentano. Und dann wurde gesagt, also aus Gründen des Jugendschutzes, das darf nicht sein, dass da so auf den...
Ja, nee, das geht, ne, das kann ich mir vorstellen.
Und dann hat er dieses HB-Männchen, wie wir es jetzt oder wie es bekannt wurde, gezeichnet und animiert. Und das wurde zur berühmtesten Werbefigur der Republik.
Ja, weil der immer an die Decke ging.
Er ging dann wieder beruhigt. Er war ein Self-Made-Man, der wollte alles selber machen.
Ja.
Die berühmte Szene, den Liegestuhl entfalten. Und irgendwie ist er dann dazwischen geraten. Und dann vor Wut ist er an die Decke gegangen. Und dann kam dieses kleine HB-Männchen oder diese Figur und hat ihm die rettende Zigarette gereicht. Und dann hieß es, HB-Rauchen heißt frohen Herzens genießen, dann geht alles wie von selbst. Und dann kam er wieder runter. Und irgendwann ist er, also dieses HB-Männchen wurde dann aus der Werbung genommen, weil es ein unlauteres Wettbewerbsversprechen war. Weil das natürlich nicht funktioniert, wenn man eine Zigarette greift und eine Zigarette raucht, dass alles wie von selbst geht.
Ja,
so
nee,
komisch
ist
das damals
gewesen. Ja, aber und wofür dieser wahnsinnige Erfolg dieser Werbung, wofür ist das ein Zeichen, dass nun ausgerechnet dieser B-Männchen so um die Welt gegangen ist?
Erstens mal, es gab ein Fernsehprogramm. Das war natürlich schon, Zeichentrick war in den 50er Jahren außerordentlich populär. Und dann sind es mit Sicherheit auch die Geschichten gewesen, ne, die jeder erlebt hat. Also die Bevölkerung, die Arbeiter in den Fabriken, die Angestellten in den Büros, die haben dem Roland Töpfer die Geschichten erzählt. Und die hat er umgesetzt. Mhm. Und das Wahnsinnige ist, ich habe seinen Sohn in Bayern vor einigen Jahren besucht. Und er erzählte dann, ja, mein Vater hat den Tod gefunden, den er beim HB-Männchen immer prognostiziert hat. Der hat auch alles selbst gemacht. Und er hat Ölwechsel machen wollen an seinem Wagen und der Wagen stand auf einer abschüssigen Straße und die Bremse hat sich gelöst und hat mein Vater unter sich begraben.
Und genauso hat er sich den Tod des HB-Männchens auch vorgestellt.
Genau.
Das ist ja verrückt. Wir haben, was wollen wir noch nehmen? Die Mondlandung oder den Mauerfall?
Ach, ich könnte ja zu allem.
Ich weiß, Sie können zu allem, aber das schaffen wir ja leider nicht.
Mondlandung habe ich nicht miterlebt. 1969 im Juli, also miterlebt am Fernsehapparat. Da war ich mit meiner Freundin irgendwo in Skandinavien getrennt, da gab es keinen Fernseher. Ich habe das nicht, ich habe das wirklich nicht auf meiner, auf meinem Bildschirm. Einfach weg. Ich kenne die Bilder, spannend, aber selbst erlebt nicht. Bravo habe ich selber abonniert viele Jahre.
Durfte man ja nicht, ne? Es war doch so ein bisschen, also als wir in meiner Jugend war das ganz verpönt.
Ja.
Also musste man heimlich lesen, die Bravo.
Das war auch so. Hat mir meine Tante bezahlt, meine Eltern hätten es nicht bezahlt. Ich habe dann, das Irre an der Bravo ist ja die Form der Leseraktivierung mit diesem Starschnitt. Ne? Dass man so einen kleinen ein Bein, ein Arm oder ein Auge. Und das musste man zusammenfügen. Und dann bekam man nach 30 oder 40 Heften praktisch die gesamte Figur. Oder die gesamten Beatles oder die Stones. Ich glaube, ich habe die Stones mir in mein Zimmer gehängt. Und mein Vater fand das überhaupt nicht gut. Und bei einem großen Konflikt wurden die ganzen Stones von der Wand gerissen. Also das war schon was.
Ja.
Mich hat es gewundert, dass die Bravo, ich habe vorhin meine Tochter gefragt, die wird in den nächsten Tagen 40, die hat das noch in den 90er Jahren, hat die Bravo gelesen. Bravo ist eine ungeheuer erfolgreiche Zeitschrift gewesen.
Ja.
Die hat am Anfang 500, in den ersten Jahren 500.000 und hat das dann auf über 1 Million gebracht. Und sie steht, das ist interessant, sie steht für den Boom von illustrierten Zeitschriften nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Leute wollten Neues sehen, die wollten neue Stars. Das heißt ja auch die Zeitschrift für Film und Fernsehen. Also die, wir sehen ja hier amerikanische Stars.
Ja, Marilyn Monroe.
Auf dem ersten. Der erste Starschnitt war Brigitte Bardot. Und das war, wie gesagt, sehr populär. Sie ist dann von anderen Zeitschriften überholt worden. Mir war sie dann politisch irgendwie zu langweilig. Ich habe dann konkret gelesen. Da ging es dann richtig zur Sache.
Ja. Es gibt noch mehr. Wir können leider man muss es sich durchlesen, die Geschichten. Auch zum Mauerfall und zu allem gibt es Geschichten zu erzählen. Weil die Sendung ist ja leider nur begrenzt. Wir haben nämlich noch so einen schönen Beitrag, Herr Paul. Es geht um Gärden in Niedersachsen. Wer in dieser Kleinstadt lebt, braucht sich nicht die Mühe zu machen, nach Bildern zu suchen, die Geschichte dieses Ortes dokumentieren. Das hat nämlich schon jemand vorher gemacht, hat gründliche Arbeit geleistet und sein Sohn setzt dieses Werk fort. Mehr über die Dorfchronisten von Andreas Moll.
Gärden blüht auf. Nach dem langen Winter zieht Fotograf Georg Weber Junior mit einem Wegbegleiter durch seine Stadt. Alle Jahre wieder mit derselben Vision.
Ja, das wollen wir mal wieder vergleichen, wie früher das ausgesehen hat und das Leben in Gärden war und eben wie es heute ist.
Der Junior hat vom Vater Georg Weber Senior die Fotoleidenschaft geerbt. Mitstreiter Fred Ebeling vom Heimatbund huldigt an Ort und Stelle einem großen Sohn des Städtchens.
Der Mai ist gekommen, die Bäume schlagen aus. Da bleibe, wer Lust hat, mit Sorgen zu Haus.
Das Lied stammt vom Komponisten Justus Wilhelm Lyra. Die Gedenktafel, Fotomotiv für Weber Junior und Fred Ebeling.
Der liegt bei uns auf dem Friedhof in Gärden. Und das Grab wird vom Heimatbund und von der Stadt gepflegt.
Zu Hause bei Weber Junior ein Fotostudio und Technikmuseum. Mit Schwarz-Weiß-Film und der alten Olympus hat er Gärdener Geschichte erzählt. Seit 50 Jahren ist Georg Weber Junior Chronist mit Kamera.
Ja, das größte Problem war eigentlich, dass diese Filmpatronen dann immer nur 36 Aufnahmen hatte. Und man musste sich schon ganz genau überlegen, was man fotografiert hatte. Im Moment des Fotos mussten die Leute, wenn es ein Gruppenbild war, richtig stehen, richtig in die Kamera gucken und dann auch noch lächeln. Und das musste alles irgendwie zusammenpassen.
Über die Jahrzehnte entstand ein Schatz von 50.000 Papierfotos. Nun digital gerettet für die Allgemeinheit im weltweiten Netz, nach sorgfältiger Durchsicht.
Wir hatten da viele Pappschachteln, Schuhkartons und Metalldosen, wo wir dann diese Filmausschnitte drin gesammelt haben, über 40 Jahre dann bald. Und stand dann vor der Frage, wie wir die weiterverwenden. Und dann haben wir gesagt, ja, also wegwerfen ist vielleicht zu schade. Wer weiß, was da für Filmschätze dabei sind. Und dann kamen wir auf die Idee, das an das Archiv der Region Hannover dann weiterzuleiten.
Weber Junior ging mit der Zeit. Und mit der Zeit wurden es immer mehr Kameras. Er konnte sich von keiner trennen. Musste er auch nicht. Auslöser für das Ende seiner Leidenschaft dann globales Unheil.
Ich hatte mich ja dann so ein bisschen darauf ausgerichtet, eben die Vereine da zu betreuen. Also sprich Jahreshauptversammlung und irgendwelche Vereinsanlässe und sowas da. Und das ist ja dann zu Beginn der Corona-Zeit, ist das ja dann eben alles weggebrochen. Da habe ich dann noch zum Anlass genommen, ja, das so langsam damit aufzuhören.
Naja, so langsam aufhören. Aus analogen Kameras wurden im Lauf der Jahre digitale. Die Haltung beim Fotografieren hat sich aber nicht verändert.
Die große Geschichte kennt jeder von uns irgendwie, aber eben dieses Kleinteilige, was eben so, sag ich mal, so in der Kommune, in so einer kleinen Gemeinschaft sich so abspielt, dass man das eben noch so bewahrt und weitergeben kann. Also das finde ich ist auch besonders wichtig. Also so Geschichte im Kleinen ist nun eben halt mal so, dass sich auch eine Stadt weiterentwickelt. Und dem nicht nur die alten Sachen immer erhalten werden können, sondern auch mal was Neues dazwischen gebaut wird. Ja.
Und er schaut immer genau hin. Georg Weber Junior, der Kleinstadtchronist von Gärden.
Das ist ja auch ganz in Ihrem Sinne. Zumal Sie Gerden ja auch noch kennen, ne?
Ja, ich kenne Gerden. Da ist unser Sohn geboren, der Jüngste. Und wir haben in der Nähe gewohnt, in Wenigsen. Ja, ja, das kenne ich gut.
Ja, es gibt ja auch, Sie haben ja auch Bilder aus Ihrer eigenen Familiengeschichte. Und da gibt es eins, was ich besonders spannend finde, was wir zeigen. Da gibt es nämlich zwei Varianten von diesem Bild. Das ist die Variante, die später daraus gemacht wurde. Erzählen Sie mal, wer ist zu sehen auf dem Bild?
Meine Großeltern und deren Kinder und eine Cousine von mir. Das wird 1944 aufgenommen worden sein. Mein Vater ist in der Mitte zu sehen auf dem kleinen Foto auf dem Tisch. Der war da in Russland.
Ja.
Also nicht zu Hause. Ja, und man hat jedes Jahr praktisch in derselben Ecke ein Foto gemacht.
Ja,
und von
aber es gibt ja von diesem Foto eine Originalversion, genau. Die haben sie rekonstruiert und die gucken wir uns mal an, wer da noch mit auf dem Bild war.
Eine streng katholische, erzkatholische Familie. Ich hätte nie gedacht, dass bei denen das Hitlerbild in der Küche hängt. Ja, und das war meinem Vater und den Verwandten nach 1945 peinlich. Und dann wurde die Schere angesetzt und einfach der obere Teil abgeschnitten.
Das haben bestimmt viele so gemacht.
Das haben viele so gemacht. Am meisten hat man die Bilder aus den Fotoalben rausgerissen. Oder man hat sie durch irgendwelche bunte Werbebilder ersetzt, die darüber geklebt. Also es hat so was wie eine visuelle Selbstentnazifizierung gegeben. Und da ist das ein schönes Beispiel für.
Was haben Sie über Ihre eigene Familie noch bei Ihren Recherchen rausgefunden? Sie haben mir eben erzählt, Sie haben so ganz privat, haben Sie für Ihre Familie ein Buch über Ihre Familiengeschichte geschrieben.
Ja,
Sie da Dinge herausgefunden, die Sie nicht wussten, die Ihnen gar nicht klar waren?
Vieles, vieles. Also auch, ich hätte auch Dinge erfahren, von denen ich nie gedacht hätte, dass ich sie rekonstruieren kann. Ich habe einen sehr gewalttätigen Vater gehabt und ich habe nie und ein Kommunistenfresser, rechtsradikal gewesen, sehr unschöne Kindheits- und Jugenderinnerung und ich habe mich auf den Weg gemacht zu verstehen, warum mein Vater so geworden ist und das war vielleicht das wichtigste Ergebnis. Ich habe gesehen, was er als Soldat erlebt hat, was er nach dem Krieg erlebt hat. Ich habe das anhand von Fotografien, von Porträts, ich habe seine Gesichtsausdrücke interpretiert und kann nun verstehen, dass er so wurde, wie er war. Aber ich habe auch tolle Geschichten. In meinem Arbeitszimmer hängt eine Urkunde von meinem Urgroßvater aus der Schlacht von Waterloo. Der hat gegen Napoleon gekämpft und gehörte zu den Siegreichen und bekam dann einen Beuteanteil ausgezahlt.
Ja,
so Geschichten sind
Sie,
das.
Sie können so toll erzählen. Sie können von mir aus jeden Monat wieder aufs rote Sofa kommen. Vielen Dank, Herr Professor Paul. Morgen machen wir weiter mit Geschichte. Bettina Göring kommt nämlich. Sie ist Autorin und die Großnichte von Hermann Göring hat ein spannendes Buch geschrieben. Jetzt kommt ihr Landesprogramm. Schönen Abend noch. Wir sehen uns morgen wieder.
Danke fürs Zuschauen.
Ja, das...